Servus,
Christi.
Herzlich willkommen bei
Darf ein bisschen Mord sein?
Extrablatt. Mein Name ist Franziska Singer
und ich bin Amre Baumgartl.
Yeah! Jetzt habe ich es nicht verkackt. Und jetzt
aber ich voll. Vor lauter Euphorie, dass du deinen Namen gesagt hast. Bei Extrablatt besprechen wir noch ein bisschen mehr Verbrechen und Kriminalfälle aus aller Welt. Also alles, was für eine reguläre Folge zu aktuell, zu kurz oder zu skurril ist, wird ab sofort hier von uns besprochen.
Was hast du mir mitgebracht?
Ich habe dir einen Bridge-Profispieler mitgebracht, der ermordet wurde. Und ich weiß noch immer nicht, wie Bridge funktioniert, aber das ist nicht die Quintessenz dieses Falls. Im Juli 2020 wurde Victor King, 64 Jahre alt, ein professioneller Bridge-Spieler, brutal mit einem Schwert ermordet. Und zwar war er noch am Vortag seines eigenen Mordes bei der Polizei, weil sein Untermieter Jerry David Thompson, 42, ihn mit einem Schwert so stark, also man kann Menschen stark bedrohen, oder?
Ja.
Ich finde kein anderes Wort dafür, genau.
Ja.
So stark bedroht hat, dass er eben daraufhin aus Angst vor ihm zur Polizei ging.
Mhm.
Und der Streit eskalierte, weil Jerry Thompson als Untermieter keine Miete gezahlt hat. Schon länger.
Okay.
Und Jerry Thompson war zu dem Zeitpunkt schon über einem Jahr Untermieter bei einem freien Zimmer bei Victor King, also so eine klassische Männer-WG. Nur halt, dass Victor King 64 war und Jerry Thompson 42.
Mhm.
Und eben, anscheinend war das entweder zum ersten Mal oder zumindest so angsteinflößend, dass er daraufhin tatsächlich, also Victor King, zur Polizei gegangen ist.
Mhm.
Die haben... Gut, ich meine, was willst du sagen? Du kannst die Anzeige aufnehmen, kannst sagen, okay, sie fühlen sich
bedroht. Ja, es gibt halt auch keine Zeugen, gell?
Richtig.
Immer schwierig.
Also sowas Klassisches, ja, okay, haben wir notiert.
Mhm.
Alles Gute für Sie, schönen Tag.
Mhm.
Fakt ist, am nächsten Tag wurde Victor King tot in seiner Küche aufgefunden mit massiven Hieb- und Stichverletzungen.
Mhm.
Und Freunde hatten die Polizei alarmiert, weil sie nicht erreichten, was halt sehr ungewöhnlich war anscheinend für ihn. Und die Polizei hat dann das Haus kontrolliert und ihn eben gefunden. Jerry Thompson wurde nur einige Stunden später, ein paar Minuten vom Tatort entfernt, in seinem Auto festgenommen.
Mhm.
Bei seiner Verhaftung soll er auf einen Zettel geschrieben haben, ich zitiere, die Papiere im Handschuhfach sind alles, was ihr braucht. Also auf Englisch, nicht auf...
Na, ja. Danke, Aha. dass du das klar hast. Die Papiere im Handschuhfach sind alles, was ihr braucht.
Ja.
Aha, was soll das heißen?
Richtig, die Polizei hat dann im Handschuhfach nachgeschaut. Und in diesem Handschuhfach waren, ich nenne es Papiere, ich habe keine Ahnung, es waren sicherlich keine offiziellen Papiere, die ihn als, jetzt brauche ich da eine Unterstützung bei der Aussprache, Sovereign Citizen, also souveräner Staatsbürger.
Sovereign, ja. Yeah.
Sovereign Citizen auswiesen. Dankeschön.
Aha.
Also zu Deutsch, das sind die Reichsbürger.
Ja, genau, in Deutschland gibt es die Reichsbürger.
Richtig. Und das war tatsächlich bei der Recherche für mich ein wahnsinniger Aha-Moment, dass die Reichsbürger nicht wirklich auf das Dritte Reich und Neonazis zurückzuführen sind. Ich bin echt davon ausgegangen, dass die Reichsbürger eben, also Neonazi, Drittes Reich, Reichsbürger sind.
Mhm.
Viele der Reichsbürger sind durchaus Verfechter und Holocaustleugner.
Ja.
Aber
ja.
tatsächlich stammt der Begriff eben von diesem Freien, also es gibt kein Reich, jeder ist für sich selbst verantwortlich, man erkennt eben den Staat der Staatsform nicht an, man erkennt die Gesetze nicht an, genau. Es gibt einen Begriff von souveränen Bürgern auch in Deutschland, aber der ist bei weitem nicht so verbreitet eben wie Reichsbürger.
Ja,
genau. Wusstest du alles? Ich nicht. Ich war wahnsinnig fasziniert von der Recherche.
Ich liebe ja Verschwörungstheorien und da sind mir diese Reichsbürger schon ein paar Mal untergekommen.
Ah ja. Ja,
da gibt es einige mit äußerst verqueren Ansichten.
Oh Gott, und so abstrus. Aber das ist ein, also,
das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, genau. Auf jeden Fall sitzt Thompson ab jetzt in Untersuchungshaft und seine Kaution ist auf 2 Millionen Dollar festgesetzt. Bis jetzt gab es also anscheinend noch keine Gerichtsverhandlung.
Okay, aber diese Papiere in seinem Handschuhfach, die erklären, dass er USA nicht anerkennt und sonst
Richtig.
Erklärt das ja auch schon wieder gar nichts.
Genau. Ja, ich glaube, dadurch erklärt, glaubt er zu erklären, dass er ja auch die Gesetze nicht anerkennen muss. Also für ihn ist damit alles gesagt, weißt du? Also
ja,
so verstehe ich das.
Aber er bewegt sich ja trotzdem dort. Also wenn ich jetzt nach Deutschland fahre und als Österreicher die Gesetze Deutschlands nicht anerkennen möchte, dann ist es denen in Deutschland ja wurscht.
Ja, ich glaube, da ist einer der großen Knackpunkte bei den Reichsbürgern und den souveränen Bürgern, ist unter anderem das. Solange du dich halt, also, ja, genau. Aber er äußert sich bis heute eben nicht mehr dazu, außer dass er halt sagt, ihr geht mich nichts an, ich hab euch gar nichts. Ich sitze halt jetzt in diesem Kämmerlein, weil er sitzt da jetzt trotzdem, genau. Mhm. Mhm. Und Victor King, der Ermordete, wird von seinen Freunden als gutmütiger, sanfter, liebevoller Mensch beschrieben.
Natürlich werden sie das.
Und das stimmt, aber und eine Nachrichtenseite hat ein Facebook-Foto von ihm veröffentlicht und ich finde das so entzückend. Da steht er eben, ich glaube, das ist relativ aktuell, mit einem hellblauen Poloshirt vorm Spiegel und macht, er schaut zumindest sehr stolz aus, mit seinem Smartphone ein Spiegel-Selfie von sich. Mit weißen Haaren, schönen Haarschnitt und einem Poloshirt und so ganz adrett und leicht schmunzelnd. Und ich finde dieses Foto so sympathisch und so verschmitzt. Also ich finde, er strahlt auch sowas, ja, hier bin ich mal, so eine Lebensmentalität irgendwie aus. Und bis zu seiner Pensionierung war er eigentlich Reiseversicherungsmakler. Aber jetzt in seiner Pension konnte er dem Bridge-Spielen seiner eigentlichen Leidenschaft so richtig nachkommen. Und er erhielt sogar den Titel Grand Life Master. Und das ist in Bridge-Kreisen sowas wie die allerhöchste Anerkennung.
Okay.
Und er musste sterben, weil sein Untermieter...
dem Streit wegen der Miete. Hat der wahrscheinlich nicht gezahlt, weil er auch das als Reichsbürger quasi nicht anerkennt?
Ich vermute es. Ich habe keine...
Weil er sich selber aussucht, was für Regeln für ihn gelten?
Dann würde es mich wundern, wenn er schon ein ganzes Jahr dort gelebt hätte. Dass das nicht früher eskaliert ist, weißt du? Also jeder Artikel, alle Berichte sagen einfach nur, es gab einen Streit eben wegen der Miete.
Ja, naja, wir wissen ja jetzt nicht, wie lang der seine Miete nicht gezahlt hat.
Das stimmt. Und wie gutmütig und tolerierend Victor King war.
Ja, vielleicht hat er da schon die längste Zeit gratis gelebt und dann irgendwann hat er gesagt, hat er doch so, jetzt langsam mal, jetzt her mit dem Geld oder du ziehst aus.
Ja.
Und daraufhin ist, wie hat er geheißen, Jerry?
Jerry David Thompson.
Jerry David Thompson, ausgezuckt und...
Es gibt einige Jerry Thompsons, die wegen Mordes im Gefängnis sitzen. Oh yeah. Er ist nicht der Erste.
Worauf man so kommt, wenn man sowas googelt, gell? Es ist immer wieder...
Nein, der ist es nicht. Nein, der ist es auch nicht. Oh, der auch nicht. Was hat denn der gemacht? Es ist faszinierend.
Ja.
Also traurig.
Ja, aber apropos, worauf man so kommt beim Googeln.
Oh ja, Franziska, schieß los.
Man kann uns ja Vorschläge schicken an extrablatt.debms, also debms sind die Anfangsbuchstaben von Darf's ein bisserl Mord sein, @gmail.com. Und die Anne hat das gemacht. Die Anne hat einen Artikel eingesendet, wo in Niedersachsen ein Mann gegen ein Polizeiauto gepinkelt hat und... Es gibt anscheinend tatsächlich einen Begriff dafür, wenn man das macht, wenn man nicht in eine Toilette, nicht in einen dafür vorgesehenen Ort pinkelt, sondern dorthin pischt, wo es einem gerade taugt. Das ist dann ein Wildpinkler.
Ich hätte jetzt öffentliches Urinieren, aber Wildpinkler ist viel schöner.
Der Mann ist ein Wildpinkler.
Und das 2 Tage nach der Pink Gloves-Debatte.
Das stimmt, aber jetzt weiß man, wann wir das hier aufnehmen. Und zwar war das in Oldenburg in Niedersachsen. Da wurde die Polizei zu einem Streit in eine Gaststätte gerufen. Es war Sonntagmorgen im Februar 2020. Also da durfte man noch raus, da durfte man noch in Gasthäuser gehen oder in Clubs.
Ich wollte gerade sagen, das war kurz vor knapp damals. Genau.
Also eben Sonntagmorgen haben sich 2 gestritten in einer Gaststätte und die Polizei rückt an, packt den Streifenwagen und als sie dann aus der Gaststätte wieder rauskommen und zu diesem Auto zurückkehren, beobachten sie, wie jemand gegen die Stoßstange pinkelt.
Auch noch von vorne und auf frischer Tat ertappt. Von den Besitzern, nämlich Polizisten. Oh!
Ja, genau. Genau. Die Polizisten sprechen ihn an darauf, der zippt sich die Hose wieder zu und geht weg. Und es steht noch hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Polizisten sich nicht um die Spurenbeseitigung kümmern mussten, das übernahm der einsetzende Regen. Und dann habe ich dieses Wort gegoogelt, Wildpinkler. Mhm. Ja, da kamen noch ein paar andere Dinge.
Also Wildpinkler beziehen sich aber nicht nur auf Polizeiautos, sondern einfach überall, wo man eigentlich nicht...
Wo ein Mensch so hinpinkelt, wo er halt nicht soll.
Ja.
Und zwar 2019 im Dezember. Wir sind jetzt in Siegen in Nordrhein-Westfalen. Da streiten sich Leute, weil dieser Mann, 25 Jahre alt, ist er, direkt neben dem Siegener Weihnachtsmarkt an eine Hauswand pinkelt.
Macht man nicht.
Macht man nicht.
Egal wie viel Glühwein davor dabei im Spiel war. Macht
ja,
man
ich
nicht.
Weiß nicht, wir Frauen schaffen es ja auch nicht, überall hin zu bischen.
Ja, aber ich glaube auch, weil wir es nicht so leicht können.
Ja, aber ganz ehrlich, man kann sich wirklich überlegen, wo man hinmacht und wo nicht.
Ja, und wir haben angeblich eine kleinere Blase.
Ja, jedenfalls, es kommt zu einer Schlägerei und gegen die Leute wird dann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Und alles wegen Wildpinkeln.
Weil jemand neben den Weihnachtsmarkt hingepinkelt hat an der Hausmauer, wurde daraus eine Schlägerei? Wow.
Ja. Ja, ja, ja. Rate mal, es war eben direkt neben dem Christkindlmarkt. Rate mal, ob da Glühwein im Spiel war.
Ziemlich sicher.
Ja, definitiv. Und dann noch was aus dem Oktober 2020. Aus Nürnberg diesmal.
Ist das so ein deutsches Phänomen, sag mal?
Nee, ich weiß es nicht. Und zwar geht das jetzt wieder in Richtung des ersten Falls. Ein Mann hat gegen einen Streifenwagen gepinkelt.
Leute!
Es ist ein Dienstwagen der Polizei gewesen, der an der Mauthalle abgestellt worden war. Und ein Mann geht hin, öffnet seine Hose und pinkelt auf dieses Fahrzeug. Und dann geht er weiter, als ob nichts wäre. Das filmt jemand, stellt das Ganze ins Internet.
Nein!
Ja, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen kann die Polizei diesen Wildpinkler identifizieren. Es ist ein 20-jähriger Mann und da regnet es nicht, weil der muss die Reinigung des Fahrzeugs bezahlen. Und es gibt ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit. Belästigung der Allgemeinheit.
Ja, aber wie viel Allgemeinheit?
Ja, einfach lasst doch eure Pimmel in der Hose und pinkelt nicht überall hin, wo es halt so geht.
Ja, und wenn es schon sein muss und so dringend ist und es ist nachts um 3 und ihr geht gerade heim und es ist eh weit und breit niemand, dann sucht euch halt einen Baum, einen Busch, aber kein Polizeiauto.
Ja, ich hab's immer noch nach Hause geschafft.
Ich auch.
Also, wenn wir das schaffen mit unseren kleinen Blasen, dann müssen Männer das auch schaffen. Verdammt nochmal.
Und manchmal war am Heimweg eine Wiese.
Ja, also, reißt euch zusammen.
Reißt euch zusammen.
So, machen wir weiter mit etwas weniger.
Ja, dann machen wir mit was Schönem weiter. Mit weniger Pipi. Ich habe nämlich einen Artikel gefunden. Wusstest du, kennst du Panettone? Ich fange so an. Sagt dir Panettone was?
Ja.
Ja, okay, gut. Für alle, die das nicht kennen, das ist dieser italienische...
Das gibt's immer zu Weihnachten.
Richtig. Also in Italien ist das ein Standardgebäck zu Weihnachten. Es ist ein Kuchen mit ganz viel Trockenfrüchten.
Mhm.
Furchtbar, und eine...
Ich mag keine Trockenfrüchte. Bäh.
Ach so, okay.
Also dieses Orangeat und... Okay.
Dann ist diese Geschichte also nicht für dich. Franziska, wir hören uns gleich wieder.
Alles klar, ich schalte ab.
Einer der berühmtesten und bestprämiertesten Panettoni, ich habe keine Ahnung, einer der besten Gebäcks dieser Sorte, ich komme da nicht mehr raus. So, in Padua gibt es eine Bäckerei, die sich auf Panettone und andere Süßigkeiten spezialisiert hat, vor allem auf Panettone.
Mhm.
Und die sind weltberühmt, die werden weltweit verschickt. Sogar der Papst bestellt zu Weihnachten 200 Stück in den Vatikan.
Mhm. Und isst sie alle selbst.
Und isst sie wahrscheinlich alle selbst. Warum ich das jetzt hier anführe, ist, dass diese Bäckerei nämlich in einem Gefängnis ist. Das ist eine Gefängnisbäckerei in Padua. Padua ist in der Nähe von Venedig, also gar nicht so weit im Süden.
Mhm.
Und die Bäckerei heißt Giotto. Und ich fand den Artikel irgendwie einfach so schön, wie man halt, also für uns ist das ja fast selbstverständlich, glaube ich, in Österreich, in Deutschland, dass Gefangene arbeiten dürfen, dass sie da auch Geld verdienen, dass sie versichert sind, dass man versucht, sie wieder ins Leben, in den Alltag irgendwie zu integrieren, auch schrittweise. In Italien ist das definitiv nicht so. Also in dem Gefängnis zum Beispiel hat dann ein Insasse erzählt, er war vorher woanders, wo sie zu dritt in einer Zelle von 9 Quadratmetern waren. Eine Stunde Hofgang und das war's.
Ja, ist jetzt aber auch nicht so ungewöhnlich, oder?
Keine Ahnung, also da kenne ich mich zu wenig aus, aber dass Gefängnisinsassen arbeiten dürfen, ist in Italien äußerst selten, bis nie der Fall. Das heißt, du vegetierst da einfach rum.
Ach,
und 2005 gibt's da eben diese Bäckerei. 10 externe Konditorenmeister bilden pro Jahr 25 neue Bäcker aus. Und am Anfang fanden alle das Gebäck super toll. Und wenn sie erfahren haben, woher das Gebäck kommt, dann hätten sie es am liebsten alle wieder ausgespuckt irgendwie so. Also sie haben echt, naja, weil die Klischeevorstellung war irgendwie Gefängnis, unhygienisch, gefährlich, okay. Krankheiten, was weiß ich. Und sie haben sich echt...
Sind so deppert.
Absurd. Und sie haben sich aber eben tatsächlich so einen guten Ruf gemacht, dass sie über 70.000 Panettone im Jahr per Hand fertigen. Die Häftlinge sind angestellt, sie bekommen ein eigenes Einkommen, sie sind versichert. Das Einzige, worum man aufpassen muss, also neben den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, das fand ich recht lustig, war unter anderem, wie das mit dem Alkohol in den Zutaten ist. Weil im Gefängnis ist ja strengstes Alkoholverbot. Aber gebacken wird durchaus mit Alkohol. Und wie auf den Milligramm genau das abgewogen wird und auf den Milliliter abgemessen, dass da ja nichts nicht wohin kommt, wo es hinkommen darf.
Okay.
Also man kann aber tatsächlich jegliche süße Speisen und traditionellen Gebäcks aus Italien dort bestellen und sich liefern lassen.
Das soll jetzt aber keine Schleichwerbung sein.
Hier. Das ist keine Schleichwerbung. Ich war auf der Homepage und ich fand es extrem, also... Schauen wahnsinnig gut aus, die Sachen. Und ich fand es einfach so cool, dass eben eine der berühmtesten Panettone-Bäckereien ist in Padua eine Gefängnisbäckerei.
Mhm. Ja, cool. Gut, da bleiben jetzt alle am Leben. Das ist was Schönes.
Ja, wenn, dann sind sie schon tot. Naja, Mörder backen dort zum Beispiel. Also davor starben Menschen, aber in diesem Fall bleiben alle am Leben, ja. Was hast denn du noch?
Naja, ich habe gedacht, wenn ich schon mit Wildpinklern anfange, dann kann ich gleich beim Thema irgendwie bleiben.
Oh Gott.
Erinnerst du dich, letztes Jahr im Sommer in Wien gab es den Fall, du weißt schon, worum es geht. Da gab es den Fall, dass ein junger Wiener nachts vermutlich besoffen gefurzt hat und deswegen 500 Euro Strafe zahlen sollte, weil er nämlich angeblich absichtlich vor der Polizei gefurzt hat.
Ein Darmwind, wie es so schön hieß.
Genau, ja. Ein massiver Darmwind in unmittelbarer Nähe der Beamten. Mit Blickkontakt.
Milady, schlagen Sie Ihre Augen nieder, wenn Sie einen Darmwind entfahren lassen.
Es war Milord, aber...
Milord, ja, ja.
Genau. Jedenfalls, diese Beamten, die haben das überhaupt nicht witzig gefunden und die haben auch gemeint, ja okay, es kann schon mal passieren, dass du furzt in jeder Lebenslage, aber wenn du uns anschaust dabei und wenn du irgendwie die eine Arschbacke so hochhebst, dann ist das Absicht und du wolltest uns beleidigen. Das war eine Provokation und das haben sie gar nicht toll gefunden. Dieser Wiener Mann hat Beschwerde eingelegt. Der sieht nicht ein, warum er 500 Euro dafür zahlen sollte, dass ihm halt einer entfleucht ist.
Also, dass sein Körper funktioniert auf gut Deutsch?
Weil er meint, das sei keine Absicht gewesen, das sei nicht als Provokation gemeint gewesen. Er hätte das nicht als Provokation gemeint. Genau. Das Verwaltungsgericht, das sich als nächstes um diesen Fall gekümmert hat, stellt sich aber auf die Seite der Polizei. Und das Gericht stellt dann fest, dass ein Furz keinen kommunikativen Inhalt hat. Deswegen fällt es nicht unter das Recht der freien Meinungsäußerung.
Komm, dann kann ich aber jede scheiß Corona-Demo verbieten. Wenn das Argument ist, dann kann ich jede scheiß Corona-Demo verbieten.
Aber das tun sie nicht. Jedenfalls bleiben wir bitte beim Furz.
Okay,
ja? Bleiben wir bei was Schönem, bei was Lustigem. Und der Wiener will aber nicht aufgeben, er will jetzt vor das Verfassungsgericht ziehen. Und er ist jetzt auch nicht damit zufrieden, dass die Strafe von 500 auf nur 100 Euro gesenkt wurde, weil er sieht einfach nicht ein, warum er irgendwas zahlen sollte.
Verstehe ich. Also jetzt ist er gerade bei 100 Euro, aber er legt nochmal Berufung ein bei einem anderen Gericht.
Genau.
Verstehe ich. Will ich auch. Ja, vor allem nicht kommunikativ, ja. Das ist wirklich Auslegungssache. Auch ein Furz kann ein Statement sein.
Ja, also...
Naja, also ein Furz ist anscheinend keine Meinung, deswegen hat man nicht das Recht, ihn frei zu äußern.
Genau, so ist das. Du hast es vollkommen richtig verstanden. Ja.
Nein, ich habe es nur zusammengefasst, ich verstehe es eben nicht, aber...
Naja, doch.
Ja.
Genau. Also mal sehen, vielleicht erfahren wir dann ja, wie es weitergeht in diesem Fall.
Ja, drücken wir ihm die Daumen.
Okay. Genug gefurzt.
Ich habe einen Fall, wo es ein bisschen weitergegangen ist, endlich mal. Nämlich,
aha.
Hast du von dem Verschwinden von Kristin Smart gehört? Dein Blick sagt nein. In Kalifornien ist im Mai 1996 die 19-jährige Kristin Smart auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier von einem Freund spurlos verschwunden.
Mhm.
Das war am Memorial Day Wochenende 1996 eben. Das heißt, da war eine Campusparty, es war recht wenig los, weil irgendwie langes Wochenende, alle daheim oder sonst irgendwo. Und da wurde sie zuletzt gesehen auf dem Heimweg. Angeblich haben sie eben Freunde noch heimbegleitet, damit ihr nichts passiert. Und einer davon hat sie bis zum Schluss heimbegleitet, zu ihrer Wohnung angeblich. Der war auch lang Hauptverdächtiger und ist bis heute eben der, der sie zuletzt gesehen hat. Und Kristin Smart ist übrigens in Deutschland, in Augsburg, geboren und dann erst ein paar Jahre später eben mit ihrer Familie nach Kalifornien ausgewandert. Und am 6. Jahrestag ihres Verschwindens, also 2002, wird sie offiziell für tot erklärt. Ihre Leiche ist aber bis heute spurlos verschwunden. Cold Case war das Ganze nie angeblich, weil Cold Case sind nur Fälle, wo die Spur, die Hinweise erkaltet sind. Und anscheinend gab es hier
also,
immer wieder...
Also man hofft, dass man noch neue Sachen finden kann, oder?
Richtig. Also wenn man halt sagt, okay, alle Spuren führen ins Leere, es gibt nichts Neues, dann ist es ein Cold Case und dieser Fall war anscheinend nie abgeschlossen. Und jetzt kommt das Coole dabei, also soweit da noch irgendwas cool sein kann. Sagt dir Chris Lambert was? Ich höre auf, dich zu fragen. Genau. Ja, mir auch. Nee, kann sein, dass du...
Ich kenne Christopher Lambert, der den Highlander gespielt hat.
Nein.
Ach so, der Sänger?
Ja, ist Musiker und Journalist. Und ich meine, du kennst mehr Podcasts als ich. Deswegen dachte ich, vielleicht sagt dir der was. Auf jeden Fall wohnt der in der Gegend, wo das passiert ist. Und hat relativ bekannte Podcasts anscheinend, nämlich Are We Okay oder Consumed. Und er hat, inspiriert durch diesen Fall, glaube ich sogar, Your Own Backyard, eine True-Crime-Podcast rausgebracht, wo er sich dann gleich am Anfang in mehreren Episoden ganz spezifisch mit diesem Verschwinden beschäftigt hat und Freunde, Verwandte befragt hat und nachgeforscht hat. Und durch diesen Podcast tatsächlich kamen neue Hinweise und neue Erkenntnisse anscheinend zum Tageslicht. Das FBI ist ihm nachgegangen und durch diese neuen Hinweise wurde tatsächlich der Haupttatverdächtige, der von Anfang an Haupttatverdächtig war, nämlich Paul Flores, jetzt Mitte April tatsächlich für den Mord an Kristin Smart verhaftet. Und auch sein Vater zeitgleich. In welchem Zusammenhang bzw. was tatsächlich passiert war, das ist noch nicht bekannt. Aber anscheinend gibt's jetzt dank diesem Podcast so viele Hinweise, oder Beweise sogar, dass es für eine Verhaftung reicht.
25 Jahre später. Okay. Wieso haben sich diese Menschen vorher nicht gemeldet?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja unfassbar.
Es gibt wahnsinnig wenig konkrete Details gerade. Also ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt erzähle oder ob ich noch warte. Aber ich fand einfach den Zusammenhang so cool mit Podcast und mit... Ist ein ganz cooler Typ irgendwie so mit seinem Podcast, wo er dann sagt, hey, ich bin Journalist, ich bin hier kein Ermittler, aber mich fasziniert das, wie das passieren kann. Wie auf einem Highschool-Campus, College-Campus, da einfach eine Frau verschwinden kann. Warum niemand was weiß. Und hat sich da echt wahnsinnig viel Mühe und Arbeit angetan und dadurch... Irgendwie wurde das Auto von Paul Flores neu untersucht, neue Spuren, vielleicht gab es dann auch jetzt neue...
Neu untersucht nach 25 Jahren?
Ich habe keine
Ahnung.
Kann
man denn da noch was finden? Das ist doch absurd.
Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung.
Na gut, wenn die noch in den Ermittlungen sind, dann dürfen die ja auch nichts verraten.
Wahrscheinlich. Also es ist noch sehr, glaube ich, sehr, also wie gesagt, Mitte April wurden die beiden verhaftet, sein Vater eben und er. Ich hoffe, dass der Mord zumindest bald irgendwie Gerechtigkeit findet. Und vielleicht sogar ihre Leiche, ihre Überreste zumindest bestattet werden können.
Ja, das wäre für ihre Familie bestimmt ein kleiner Trost.
Ja, da endlich mal Sicherheit zu haben oder irgendwie gut abschließen zu können.
Weil das jetzt der letzte Fall ist, habe ich echt gedacht, dass du mit was Schönem kommst.
Ich habe mir auch gerade gedacht, ich hätte die Reihenfolge anders setzen sollen.
Du sagst doch sonst, ja, ich suche mir das so aus.
Ja, ja, ich mache die Reihenfolge. Ich hätte die Weihnachtsbäckerei zum Schluss nehmen sollen, oder?
Ja, jetzt ist es zu spät. Bist du deppert?
Ich suche gerade noch panisch nach was Schönem.
Ja, bevor wir ganz aufhören, ist mir doch jetzt noch was eingefallen. Ich habe nämlich hier gerade meinen kleinen Merkzettel gesehen. Und zwar, ein paar von euch haben es ja schon mitbekommen über Instagram oder auch Facebook Stories. Ich habe Bilder von mir oder von meinen Füßen auf einer Fußfetisch-Seite gefunden.
Die Franziska nicht selbst freiwillig dort raufgestellt hat.
Ja, ja, genau. Also irgendjemand hat diese Fotos von meinem Instagram-Account geklaut und hat sie dort hochgeladen. Das ist eine Seite, wo man tatsächlich nach Namen sucht, nach Namen von Celebrities und also nichts Anonymes oder so. Wobei, das hätte ich ja auch nicht toll gefunden. Ja. Und ich habe dann mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger darüber gesprochen, was man da machen kann. Und ganz klar ist, man kann doch hoffentlich in allen Fällen, also man sollte es in allen Fällen können, jemanden von dieser Seite kontaktieren und mal darum bitten, dass diese Fotos runtergenommen werden. Ja. Oder ganz oft kannst du auch sagen, hey, das ist nicht okay, weil, also direkt bei dem Foto kannst du so anklicken, report as, ja. Genau, melden, dankeschön, so heißt das auf Deutsch. melden, weil das ist mein Bild oder weil das zeigt Minderjährige oder sonst was.
Verletzt irgendwelche Privatsphäre, ja, Datenschutzrichtlinien. Genau. Mhm.
Oder auch, das ist gar nicht diese Person, das zeigt jemand anderem.
Ja.
Ja. Bei mir war halt auch noch der Fall, also jetzt nicht schon wieder alles einfach falsch auslegen, bitte. Es ist mir egal, dass es Fußfetische gibt.
Ja.
Es ist total in Ordnung. Aber man kann doch nicht einfach die Bilder von irgendjemandem klauen und sie ohne zu fragen irgendwo hochladen. Egal was für Bilder, das ist nicht in Ordnung. Ja. Also habe ich dann diese Seite angeschrieben und am nächsten Tag waren die Bilder auch gelöscht.
Ah, super. Ging das so schnell?
Ja.
Sehr gut. Okay.
Voll. Ich war ehrlich gesagt überrascht.
Ja.
Weil das ist eine Seite, die jetzt auch nicht in Deutschland oder Österreich zu Hause ist, sondern Dr. Thomas Gabriel Rüdiger hat, glaube ich, gesagt, in Israel.
Ah ja, okay.
Also da sind wir wieder bei dem Thema globales Recht.
Ja.
Ist halt sehr, sehr schwierig, ja, weil österreichisches Recht gilt dann dort natürlich nicht. Und wie kann man dagegen vorgehen, wenn die sich jetzt weiter weigern würden?
Ja.
War aber überhaupt nicht notwendig. Aber ich wollte das jetzt erwähnen. Weil vor ein paar Jahren habe ich ein Klassentreffen gehabt und irgendwie habe ich mit einer Klassenkameradin von früher eben darüber gesprochen, dass wir uns selbst gegoogelt haben, weil ich persönlich finde das ganz interessant, was da rauskommt.
Ja.
Und
naja, welche Internetpräsenz man einfach hat, wenn einen Arbeitgeber oder so auch googeln wollen.
Ja, genau. Und eine andere hat dann so über den Tisch gerufen, wer googelt sich denn selbst? Warum machst denn du sowas? Und
mach das, durchaus.
Ja, macht es. Es macht wirklich Sinn. Egal, was für einen Job man hat. Oder auch, wenn man zu Hause arbeitet, wenn man Hausfrau ist, Hausmann, sonst was. Macht es, weil es könnten irgendwo Fotos sein von euch. Es könnten Leute irgendwelche Sachen mit eurem Namen verbreiten oder auch in eurem Namen, die einfach nicht stimmen.
Ja. Oder aus dem Kontext gegriffen oder eigentlich privat sein sollten.
Ja.
Es ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, echt wichtig, einfach mal eben zu schauen, wer kann denn alles was über mich finden?
Ja, und auch die Bildersuche. Schaut euch auch die Bildersuche mit an.
Und da ist halt auch vielleicht wichtig zu sagen, dass ja normalerweise dann Browser Suchverläufe speichern. Also wenn du jetzt dich für Backen interessierst, dann kommt natürlich, egal was du eingibst. Hier spricht gerade eine Technik-Laien übrigens, also korrigiert mich gern, wenn das jetzt vollkommen Stuss ist. Aber meiner Erfahrung nach natürlich, was ich häufiger google, wird mir auch häufiger thematisch angezeigt und als erstes angezeigt.
Genau.
Und dementsprechend googelt euch doch mal von einem anderen Laptop. Oder es gibt teilweise die Option, privates neues Fenster öffnen. Da wird dann der Suchverlauf nicht gespeichert. Das heißt, da kann es sein, dass euch tatsächlich Ergebnisse in anderer Reihenfolge angezeigt werden.
Ja, oder Ergebnisse, die euch sonst nicht angezeigt werden würden.
Richtig. Und das ist durchaus, finde ich, wichtig, um zu sehen, wer was über einen erfahren kann.
Ja, also auch so Kombination Name und Wohnort oder Kombination Name und Beruf oder sowas. Man kommt da vielleicht auf Sachen drauf. Name.
Also Vorname.
Na gut, bei mir gibt's einige Leute, die so heißen. Und jetzt als Anna Müller zum Beispiel wirst du nicht weit kommen.
Ja.
Dann brauchst du schon
aber
so
Anna Müller und Sängerin oder ja, Technikerin. Zum Beispiel. Richtig, ja.
Und da kommt man vielleicht, also hoffentlich gibt's eh nichts zu finden, aber man kann unter Umständen auf Sachen draufkommen und dann auch durchaus gegen die vorgehen.
Ja, unbedingt vorgehen. Ich glaube, ich habe das ein bisschen überflogen bei deiner Instagram-Story. Es ist ja ein schmaler Grat von, was stelle ich, als Privatperson öffentlich zur Schau? Mhm. Und wer darf das dann wiederum für seine Zwecke zweckentfremden und weiterverwenden?
Ja,
weil
genau.
Eigentlich also die Bilder ist es ja offiziell.
Die Bilder von mir waren ja auch nicht als Fetischbilder gedacht, sondern ja. Es waren halt Bilder von Sommer, Sonne, Baden gehen oder von, hey, ich habe Socken gestrickt.
Ja, eben, ja, ja.
Ich zeig meine Socken her und ja, da stecken dann meine Füße drin. Puhu. Und das wurde eben zu diesem Zweck missbraucht. Wie gesagt, es ist mir egal, was für einen Fetisch ihr habt, wenn ihr erwachsen seid und das nur mit erwachsenen Leuten macht, sie
und
da auch zustimmen.
Schadet.
Macht's, was ihr wollt.
Richtig.
Aber Bilder klauen, uncool. Einfach
ja.
Nicht cool.
Ja.
Genau. Aber es ist eben wichtig zu wissen, dass man auch dagegen vorgehen kann.
Mhm. Und wie man in deinem Fall sieht, durchaus auch erfolgreich. Also ich bin echt positiv überrascht, wie rasch das ging bei dir.
Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das eh normal. Aber ich bin davon ausgegangen,
wir probieren es mal, okay, wir hauen es wieder runter.
Dass es dich nicht interessieren würde oder, ja. Ich muss sagen, vielleicht hat es auch geholfen, dass ich von einer offiziellen E-Mail-Adresse, die meinen Namen trägt, geschrieben habe.
Ah, ja.
Das könnte geholfen haben.
Als blaues Mausi, also das halt dann eben nicht so erfolgreich wäre, wenn man...
Ja, weil da könnte ja wieder jeder kommen. Da müssten wir vielleicht dann beweisen, dass man es wirklich selber ist oder so. Andererseits, warum sollten sie jetzt auch aus dem Nichts heraus Fotos löschen von jemandem, der sie vielleicht tatsächlich selbst hochgeladen hat? Ich könnte ja selbst dort meine Fotos hochladen.
Ach so.
Ja, ja. Und dann komme ich drauf, was? Meine Fotos sind weg. Warum?
Also es ist wahnsinnig kompliziert. Ja,
okay. Ja, einerseits ist es wahnsinnig kompliziert, andererseits ist es wieder total einfach. Googelt's euch, schaut's nach, kümmert's euch selber drum.
Schaut, dass alles passt.
Ja, und im allerschlimmsten Fall sprecht's mit einem Anwalt drüber oder mit der Polizei.
Ja, und Cyberkriminalität. Und Cyberkriminalität ist Kriminalität. Also niemand hat auch das Recht, eure Fotos zweckentfremdend woanders auf seiner Seite zu posten. Es ist trotzdem noch euer Eigentum.
Ist das jetzt positiver gewesen?
Ich glaube schon, dass das positiver war. Und ich meine, wenn ihr Positiveres hören wollt, dann schickt uns doch eure True Crime skurrilen Fälle.
Ja.
Oder eure Artikel, eure Vorschläge.
Dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Esst was Gutes.
Unbedingt. Vielleicht was Italienisches als Hommage an die Bäckerei in Padua.
Ja, wie gesagt, keine Werbung.
Nein.
Wir werden nicht bezahlt von denen. Hab aber nichts dagegen. Könnt's uns gerne.
Halt keine Panettone, weil die Franziska mag das nicht.
Genau. Aber Amrei nimmt Panettone. Also Grüße nach Padua. Und dann, ja.
Gesund bleiben.
Bussi.
Baba.
Baba. Wirklich, mit Trockenobst kannst du mich jagen.
Also auch kein Christstollen.
Weh.